Es war im politisch unruhigen Malawi der 60er Jahre. Jack, ein europäischer Missionar, war mit einem afrikanischen Bruder, der hieß Lloyd, unterwegs. Sie wollten in den Busch, um dort Brüder zu ermuntern. Am Abend erreichten sie mit ihrem Land Rover einen Fluss und sie mussten mit der Fähre übersetzen. Da haben sie jetzt auf die Fähre gewartet und während ihnen die Fähre entgegenkam, da war auf der Fähre ein afrikanischer Soldat. Und als er den weißen Bruder sah, da rief er aus: Ich muss den Weißen erschießen. Zuerst hat Jack gedacht, es sei eine leere Drohung. Aber als dann die Fähre näher kam und der afrikanische Soldat unserem weißen Bruder Jack befahl, sich in das Scheinwerferlicht des Land Rovers zu stellen, da wusste er, jetzt wird's ernst. Und erst recht, als dann der afrikanische Soldat sein Gewehr anhob und auf Schulterhöhe brachte. Da rannte Lloyd los, also unser afrikanischer Bruder stellte sich vor Jack und schrie flehend aus: erschieß mich statt ihn, nicht diesen Fremden, der nichts Verkehrtes getan hat. Und daraufhin ließ tatsächlich der afrikanische Soldat das Gewehr sinken. Offensichtlich hatte die Bereitschaft unseres schwarzen Bruders, für den Weißen zu sterben, bei ihm eine Gefühlsregung bewirkt. Lloyd hatte Jack das Leben gerettet. Am nächsten Tag fuhren sie dann mit ihrem Land Rover weiter Richtung Busch. Und was war da? Da war eine Straßensperre. Die Soldaten dort wollten dieses Mal die Parteimitgliedskarte von Lloyd sehen. So, und wenn sie gemerkt hätten, dass er keine gehabt hätte, dann hätte ihn wohl das Leben gekostet. Und da hat Jack schnell gehandelt. Er hat den ersten Gang eingelegt, krachend fuhr er los. Die waren alle so erstaunt darüber, dass Jack und Lloyd entkommen konnten. Dieses Mal war es umgekehrt. Da hatte Jack Lloyd das Leben gerettet. Zwei Brüder, der eine schwarz, der andere weiß, sie waren bereit, füreinander ihr Leben einzusetzen. Demonstriert das nicht, wie viel Kraft Liebe haben kann? Ja, Liebe versagt nie. Und hier in diesem Fall war es ja sogar nur die Liebe zwischen zwei Menschen. Wie viel mehr Kraft kann dann die Liebe zu Jehova haben? Und darum geht es jetzt. Wir wollen zunächst einmal betrachten, wie Jesus diese Liebe zum Namen Jehovas hatte, wie die ersten Christen die Liebe zum Namen Jehovas hatten. Und dann wollen wir als nächstes noch betrachten, wie wir das heute tun können. Also zunächst zu Jesus. Wie hat er gezeigt, dass er Liebe zum Namen Gottes hatte und dass er zu seiner Heiligung beitragen wollte? Einmal dadurch, dass er ja seine Jünger auch beten lehrte um die Heiligung des Namens. Und zwar, dass er im Mustergebet ja sogar die Bitte, dein Name werde geheiligt, allem vorangestellt hat. Und damit hat er gezeigt, das hat höchste Priorität. Ja, warum war das nötig? Satan, er hatte Jehova verleumdet und damit Streitfragen aufgeworfen. Und dabei ging es ja nicht um die Streitfrage der Macht. Also die Frage, wer mächtiger ist, die hat Satan nicht aufgeworfen. So dumm war er nicht. Es ging um viel komplexere Streitfragen und die zu klären, das brauchte einfach Zeit. Das kann man ganz gut damit vergleichen. Sagen wir mal, da ist ein junges Mädchen, eine junge Frau und sie möchte heiraten. Und bei ihr ist es sogar so, da gibt es zwei Interessenten. Zwei junge Burschen, die sich für sie interessieren. Jetzt weiß sie nicht, wen soll sie nehmen. Da denkt sie sich, ach, ich nehme den Stärkeren. Gut, wie kriegt sie das raus, wer stärker ist? Na, das ist ganz einfach, sie lässt sie gegeneinander kämpfen. Und wer gewinnt, der ist der Stärkere, hat man ganz schnell rausgefunden. Aber dann denkt sie sich, nein, das ist doch nicht so gut. Ich nehme den mit dem besseren Charakter. So, kriegt man das genauso schnell raus? Nein, natürlich nicht. Das braucht Zeit. Und genauso ist es mit den Streitfragen, die Satan aufgeworfen hat. Da ging es nicht darum, wer stärker ist, wer mächtiger ist. Nein, um viel komplexere Dinge, um die zu klären, braucht es Zeit. Und zu der Klärung dieser Streitfragen hat auch Jesus beigetragen. Wie? Sprüche 27, Vers 11. Sprüche 27, Vers 11. Es ist ja ein bekannter Text und wir wollen ihn dann auch auf Jesus anwenden. Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit ich dem, der mich höhnt, eine Antwort geben kann. Ja, wer ist es, der Jehova höhnt? Ist ganz klar Satan. Wir hatten ja gestern schon 1. Mose Kapitel 3 gelesen und da hat ja Satan quasi unausgesprochen 3 Behauptungen in den Raum gestellt. Welche? Ja, einmal, keiner gehorcht dir freiwillig. Dann, keiner liebt dich aus freien Stücken und dient dir ohne Fehler, selbst ein vollkommener Mensch nicht. Und drittens noch, keiner steht zu dir und tritt vor anderen für dich ein. Aber Jesus hat durch sein Leben gezeigt, dass diese Behauptungen falsch sind. Und dieses Beispiel haben jetzt auch die ersten Christen nachgeahmt. Denn wie dachten denn die ersten Christen über den Namen Gottes? Apostelgeschichte 2, Vers 21. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Und jeder, der den Namen Jehovas anruft, wird gerettet werden. Die Juden, die hatten ja die abergläubische Vorstellung entwickelt, der Name Jehovas dürfe gar nicht ausgesprochen werden. Aber die ersten Christen, die wussten, wie wir es eben gerade gelesen haben, der Name Jehovas, der bedeutet Rettung. Sie waren stolz, diesen Namen tragen zu dürfen. Und das war ein klarer Gegensatz zu den Geistlichen des ersten Jahrhunderts. Und genauso ist es heute. Allem voran preisen die Gesalbten den Namen Jehovas. Die Geistlichkeit der Christenheit, sie verschweigt den Namen Jehovas, wie wir ja auf diesem Kongress schon mehrfach besprochen haben, und entehren ihn auch. Nochmal ein kleines Beispiel dazu. Vor circa 4 Jahren, da besuchte der Papst Auschwitz, also die KZ-Gedenkstätte dort. Und was hat er da gesagt? Da hat er gesagt, wo war Gott in jenen Tagen? Warum hat er geschwiegen? Wie konnte er dieses Übermaß von Zerstörung, diesen Triumph des Bösen dulden? Im Letzten müssen wir bei dem demütigen, aber eindringlichen Geschrei zu Gott bleiben. Wach auf, vergiss dein Geschöpf Mensch nicht. Das sagte der Papst. Aber wir wissen, nicht Gott muss aufwachen, sondern der Mensch oder Menschen sind hier gefordert, auf Gott zu hören, aufzuwachen. Und dieses Zitat hier, was der Papst gesagt hatte, das stand im Wachturm. Und das war auf einer letzten Seite einer Wachturmausgabe, war ein schöner Artikel. Und am besten hat mir noch der letzte Satz in diesem Artikel gefallen, denn da stand, möchten Sie gern besucht werden? Jehovas Zeugen sind Ihnen gern dabei behilflich, Antworten aus der Bibel auf die Fragen zu finden, die Papst Benedikt den 16. so beunruhigt haben. Ja, also wir wissen Antworten auf Fragen, die den Papst beunruhigen. Warum? Weil wir Liebe zum Namen Gottes haben. Allem voran gehen die Gesalbten in diesem Werk und wir als Glieder der großen Volksmenge dürfen da mitarbeiten. Was wurde über die große Volksmenge vorhergesagt? Jesaja 56, Vers 6. Jesaja 56, Vers 6. Und die Ausländer, die sich Jehova angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen Jehovas zu lieben, um ihm zu Knechten zu werden. Alle, die den Sabbat beobachten, um ihn nicht zu entweihen und die in meinem Bund festhalten. Mit den Ausländern hier ist die große Volksmenge gemeint. Und was wurde hier über sie vorhergesagt? Dass sie den Namen Jehovas lieben würden. Und das ist heute der Fall. Wir lieben tatsächlich den Namen Jehovas und wir freuen uns darüber, dass wir Jehovas Zeugen genannt werden. Und dieser Name, Jehovas Zeugen, der besagt quasi, wir gehören Jehova. Aber dieser Name, er ist nicht lediglich ein Etikett. Nein, er macht auch unseren Auftrag ganz klar und deutlich, nämlich für seinen Namen Zeugnis abzulegen. Wenn man schweigen würde, könnte man sich gar nicht zu Recht als ein Zeuge Jehovas bezeichnen. Aber das machen wir ja auch gar nicht. Im letzten Dienstjahr haben wir über 1,6 Milliarden Stunden damit verbracht, über den Namen Jehovas zu reden. Wenn man das mal umrechnen würde, 1,6 Milliarden Stunden, dann entspricht das etwa 200.000 Jahre. Also, auch wenn man Tag und Nacht 24 Stunden durch predigen würde, bräuchte man 200.000 Jahre, bis man 1,6 Milliarden Stunden gepredigt hätte. Aber wir haben das als Gesamtheit in einem Jahr geschafft. Und auch hier im Kreis wurde Erstaunliches geleistet. Also ich habe auch hier mal ein kleines bisschen zusammengerechnet. Auch hier im Kreis waren es im letzten Dienstjahr immerhin 225.000 Stunden. Ist ja auch schon eine ganze Menge. Einen besonderen Anteil daran hatten natürlich die 54 Pioniere und die drei Sonderpioniere. Sie alleine haben im letzten Jahr etwa 50.000 Stunden im Predigtdienst verbracht. Aber dennoch, Sie und ihr alle seid wirklich für euren Einsatz zu loben. Die Liebe zu Gott stimmt. Ja, also die Liebe zu Gott, sie drängt uns, über seinen Namen zu sprechen. Aber nicht nur dazu drängt uns die Liebe zu Gott, sondern vier weitere Bereiche möchten wir noch ansprechen. Erstens, 1. Johannes 4, Vers 7 und 8. 1. Johannes 4, Vers 7 und 8. Geliebte, lasst uns einander weiterhin lieben, weil die Liebe aus Gott ist und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren worden und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht kennengelernt, weil Gott Liebe ist. Also, wir zeigen Jehova gegenüber Liebe, aber wem auch untereinander. Wir lieben auch die Jehova lieben. Und das machen wir ja auch. Das machen wir vor Ort, das machen wir regional, in der Ortsversammlung, da steht man sich bei, da hilft man sich, wenn man sieht, dass irgendjemand eben Hilfe benötigt. Aber das machen wir nicht nur vor Ort, das machen wir ja sogar auch global. Wenn wir uns noch mal ein kleines bisschen zurückerinnern, vor etwa anderthalb Jahren, Januar 2010, dieses schreckliche Erdbeben in Haiti. Im Dezember letzten Jahres gab es dann im Erwachet einen extra Bericht, war sogar ganz schön lange, darüber, was man da alles getan hat, um den Brüdern und Schwestern dort in Haiti beizustehen. Und das waren wirklich Berichte, die gingen ans Herz. Zum Beispiel, dass Ärzte, Chirurgen, medizinisches Personal sich quasi rund um den Globus aufgemacht hat, hat sich größtenteils oder fast alle auf eigene Kosten ins Flugzeug gesetzt, haben sich aufgemacht nach Haiti, um den Brüdern beizustehen, haben dafür extra Urlaub genommen. Und da konnte unseren Brüdern auf erstaunliche Art und Weise geholfen werden. Viele der Menschen vor Ort mussten ja ganz auf medizinische Hilfe verzichten. Bei anderen war einfach nur eine Amputation möglich, weil gar nicht genügend Personal von medizinischer Seite zur Verfügung stand. Aber weil so viele Brüder sich auf den Weg gemacht hatten, konnte vielen unserer Brüder solche Amputationen erspart werden. Da konnten Gliedmaßen erhaltend operiert werden. Wirklich ganz zu Herzen gehend, was da so beschrieben wurde im Erwachet. Da konnte ihnen Hilfe zuteil werden, medizinischer Art, die sie sich schon wohl nie hätten leisten können. Oder dieses Jahr, März, das Unglück in Japan in dreifacher Hinsicht. Einmal Erdbeben, zweitens Tsunami und dann drittens auch noch Reaktorunglück. Tausende von Menschen, zigtausende von Menschen mussten da aus diesem Bereich evakuiert werden, muss bis heute in irgendwelchen Notunterkünften untergebracht werden. Nicht so unsere Brüder. Also viele unserer Brüder, sie kamen ja sowieso schon bei Familienangehörigen und Freunden, Bekannten unter, aber bei einigen war es wohl so, dass sie außerhalb des Katastrophengebietes niemand persönlich kannten. Es waren noch 200 Brüder, die da untergebracht werden mussten, für die man Unterkünfte gesucht hat. Und dann hatte man auch da im Land eine Umfrage gemacht, wer hätte da eine Unterkunftsmöglichkeit, könnte was zur Verfügung stellen. Und was denkt ihr, wie viele haben sich gemeldet? 2000. Ja, also im Prinzip hätte sich jeder von denen aus 10 verschiedenen Unterkünften eine raussuchen können. Ja, wir helfen einander. Zweiter Punkt, wozu uns die Liebe zu Gott motiviert. Hebräer Kapitel 10, Vers 24 und 25. Hebräer Kapitel 10, Vers 24 und 25. Und lasst uns aufeinander achten, zur Anreizung, zur Liebe und zu vortrefflichen Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht aufgeben, wie es bei einigen Brauch ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wozu motiviert uns die Liebe zu Gott also noch, auch Glaubensbrüder zur Liebe und zu vortrefflichen Werken anzureizen? Und wo machen wir das ja besonders? Ja, in den Zusammenkünften. Und wie gut sich das auswirkt, eine Erfahrung dazu. Marie, sie hatte eine größere Operation hinter sich. Und der Arzt hat ihr dann gesagt, dass das mal mindestens 6 Wochen dauern würde, bis das einigermaßen verheilt ist. Und jetzt konnte sie natürlich während der ersten Wochen nicht die Zusammenkünfte besuchen, ist klar. Aber der Arzt hat dann gemerkt, dass sie nicht mehr so fröhlich war, wie das bei ihr vorher immer der Fall war. Und dann ging er der Sache auf den Grund und hat festgestellt, ja, es sind die Zusammenkünfte, die ihr gefehlt haben. Und dann hat er ihr halt geraten, doch dorthin zu gehen. Naja, aber Marie hat ihm dann von ihrem andersgläubigen Mann erzählt, der sich natürlich verständlicherweise Sorgen um ihre Gesundheit machte und sie deswegen nicht gehen lassen wollte. Ja, was hat der Arzt dann gemacht? Dann hat er ihr einfach schriftlich verordnet, in den Königreichssaal zu gehen. Ja, also quasi Zusammenkunftsbesuch auf Rezept. Marie stellte fest: Nach nur einer Zusammenkunft fühlte ich mich so viel besser. Ich hatte wieder Appetit, schlief die Nacht durch, brauchte nicht mehr so viel Schmerzmittel und konnte wieder lächeln. Ja, die Gemeinschaft mit unseren Brüdern tut einfach so gut. Wozu uns die Liebe zu Gott noch motiviert? Dritter Punkt, 1. Johannes 5, Vers 3. 1. Johannes 5, Vers 3. Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Also wozu motiviert uns die Liebe zu Gott noch, seine Gebote zu halten? Im täglichen Leben richten wir uns nach biblischen Grundsätzen aus. Vor kleineren und größeren Entscheidungen fragen wir uns stets, wie berührt das jetzt mein Verhältnis zu unserem Schöpfer? Und was stand da ja auch? Seine Gebote sind nicht schwer. Und das stimmt auf jeden Fall. Die Gebote Gottes sind nicht schwer zu verstehen. Denk doch nur mal daran, wie lange du gebraucht hast, deine letzte Steuererklärung auszufüllen oder den DVD-Player zu programmieren. Und ganz zu schweigen von den Aufbauanleitungen eines gewissen schwedischen Möbelhauses. Ich habe da vor kurzem gerade selber Erfahrungen mitgemacht. Gut, ja, aber jemand mag auch denken, gut, also schwer zu verstehen sind sie nicht, die Gebote Gottes, stimmt, aber schwer zu halten. Naja, vielleicht so. Angenommen, jemand möchte vielleicht von einer Gewohnheit loskommen. Vielleicht Rauchen, Alkohol, Drogen. Und dann versucht er das und dann denkt er, oh, das ist aber nicht leicht. Aber dann hat er es dennoch geschafft. Aber was passiert? Er bekommt vielleicht einen Rückfall. Und dann denkt er, oh, ist ganz schön schwer. Ja, mag sein, in so einer Situation. Aber was wissen wir? Es liegt nur an unserer Unvollkommenheit. Sonst wäre es leicht. Jehova verlangt nichts Ungebührliches von uns. Und es ist die Liebe zu Gott, die uns motiviert, diese Gebote zu halten. Und es ist auch die Liebe zu Gott, die uns die Kraft gibt, das auch zu schaffen. Kleines Beispiel dazu. Sagen wir mal, da ist vielleicht ein junger Mann. Und sagen wir, nach 10 Stunden harter körperlicher Arbeit kommt er nach Hause. Was macht er? Er setzt sich aufs Sofa, ganz erschöpft und will ein wenig ausruhen. Was passiert? Die Mama kommt ins Wohnzimmer. Was sagt sie? Ah, gut, dass du da bist. Du wolltest doch den Keller aufräumen. Was sagt der junge Mann? Aber Mama, ich bin so kaputt. 10 Stunden harte Arbeit. Hat die Mama Verständnis? Die Mama hat Verständnis. Gleiche Situation, ein bisschen anders. Also derselbe junge Mann, 10 Stunden harte Arbeit, ganz kaputt, aber dieses Mal fährt er nicht nach Hause, sondern er fährt zuerst zu seiner Verlobten. Und was macht die gerade? Die räumt gerade mit ihrer Mama den Keller auf. Was wird er tun? Nichts wie ab, auch in den Keller, Ärmel hochgekrempelt und er hilft mit. Tja, die Liebe. Und das ist, zeigt, was die Liebe alles bewirken kann. Und das bringt uns gleich zu unserem vierten Punkt. Liebe hilft uns, in Prüfungen treu zu bleiben. An wem könnten wir uns da ein Beispiel nehmen, in Prüfungen treu zu bleiben? Natürlich an Hiob. Klar, aber warum eigentlich? Mit welcher Einstellung hat er seine Prüfungen ertragen? Hiob 1, Vers 20 bis 22. Hiob 1, Vers 20 bis 22. Und Hiob stand dann auf und zerriss sein ärmelloses Obergewand und schnitt das Haar seines Hauptes ab und fiel zur Erde und beugte sich nieder und sagte, nackt kam ich aus dem Leib meiner Mutter und nackt werde ich dorthin zurückkehren. Jehova selbst hat gegeben und Jehova selbst hat weggenommen. Und jetzt kommt's, der Name Jehovas sei fernerhin gesegnet. In all diesem sündigte Hiob nicht, noch schrieb er Gott irgendetwas Ungebührliches zu. Hiob, er musste wirtschaftliche Verluste ertragen. Er musste den Tod seiner Bediensteten verkraften. Den Tod seiner Kinder, 10 an der Zahl. Er musste selbst mit einer schweren Krankheit fertig werden und dennoch auch herzlose Kritik ertragen. Aber was haben wir gelesen? Was hat er selbst in dieser Situation gemacht? An den Namen Jehovas gedacht. Er fiel zur Erde, beugte sich nieder und segnete Jehova und verteidigte seinen Namen, indem er sagte, der Name Jehovas sei fernerhin gepriesen. Hat Jehova das geschätzt? Und ob. Wir wissen, der Bericht sagt, am Ende hat Jehova ihn mit allem, was er vorher hatte, mit dem Doppelten gesegnet. Also materiell gesehen hatte er am Ende das Doppelte wie vorher. Und wie war es bei den Kindern? Ja, vorher hatte er 10 Kinder gehabt und danach auch wieder 7 Söhne und 3 Töchter. Hat ihm da Jehova nicht das Doppelte gegeben? Doch, natürlich auch. Weil in der Auferstehung wird er ja die 1. 10 haben und auch die 2. 10. Dann hat er da auch 20. Auch da hat Jehova ihm das Doppelte gegeben. Wird Jehova uns in Prüfungen weniger belohnen? Auf keinen Fall. Er wird es mit uns genauso machen. Also gerade wenn wir in Prüfungen stecken, dann gehen wir unseren Weg weiterhin mit Jehova. Wie sagt man, am Ende wird alles gut. Also, wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Da habe ich mir so gedacht, gehe deinen Weg weiter mit Jehova zu Ende. Wir kennen ja das Versprechen, das Jehova uns in Hebräer 6, Vers 10 gegeben hat. Da heißt es ja, Jehova ist nicht ungerecht, dass er unsere Arbeit und die Liebe vergessen würde, die wir seinem Namen gegenüber erzeigt haben. Und seine Liebe, die hat er ja speziell auch durch das Lösegeld gezeigt. Durch das Lösegeld ist es möglich, dass er uns ebenfalls genauso großartig in der neuen Welt belohnen kann und wird. Dennoch, was könnte der Fall sein? Vielleicht so, dass ich verstandesgemäß sehr wohl weiß, dass Jehova das Lösegeld für jeden Mensch erbracht hat, also auch für mich. Aber was könnte dennoch der Fall sein? Dass ich vielleicht innerlich so bei mir denke, ob Jehova wirklich mich liebt? Bei meinen ganzen Fehlern, das kann ich doch nicht erwarten. So ähnlich erging es Victoria aus Australien. Victoria hatte wirklich eine schlimme Kindheit. Ihre Eltern waren brutal, der Vater trank, die Mutter misshandelte sie körperlich und emotional. Die Mutter sagte oft zu Victoria, dass sie nichts taugt und hat ihr oft mit der Hölle gedroht. Können wir uns vorstellen, wie das ein Kind berühren muss? Oft richtete ihre Mutter sie so zu, dass sie nicht zur Schule gehen konnte. Mit 11 kam sie in ein Heim, mit 14 riss sie von dort aus und lebte von nun an auf der Straße. Und wie nicht anders zu erwarten, kam sie dort mit Alkohol, Drogen, Pornografie und Prostitution in Berührung. Dann wollte sie einen Nachtclubbesitzer in eine Bar nach Japan verkaufen. Sie konnte sich gerade noch durch einen Sprung aus dem Fenster retten. Kurz und gut, sie kam mit der Wahrheit in Berührung und nahm sie an. Aber wie ging es ihr dann immer noch? Sie sagt, ich hatte mit Gefühlen der Wertlosigkeit zu kämpfen. Ich hatte einen regelrechten Selbsthass, der mir auch nach meiner Taufe noch lange zu schaffen machte. Natürlich liebte ich Jehova, aber gleichzeitig war ich auch davon überzeugt, dass er jemand wie mich nie lieben kann. Und dann sagt sie weiter, etwa 15 Jahre nach meiner Taufe kam der Wendepunkt. Warum? Einmal durch einen Vortrag und auch durch einen Gedanken, der ihr beim Bibellesen aufgefallen war. Und zwar der Gedanke aus Jesaja, dass Jehova die Dinge mit uns Menschen richtig stellen möchte. Und dazu sagt sie, ich fühlte mich direkt von Jehova angesprochen, so als würde er sagen, komm, Vicky, wir klären das mal zwischen uns beiden. Ich kenne dich, ich kenne deine Fehler, ich kenne dein Herz und ich liebe dich. Die Nacht tat ich kein Auge zu. Immer noch war ich mir nicht sicher, ob Jehova mich lieben konnte. Doch jetzt dachte ich intensiv über das Lösegeld nach, das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Plötzlich ging mir ein Licht auf. Jehova war so lange geduldig mit mir gewesen und hatte mir auf so vielerlei Weise gezeigt, dass er mich liebt. Und ich hatte quasi zu ihm gesagt, deine Liebe ist nicht groß genug für mich, das Opfer deines Sohnes reicht nicht für mich aus. Das war, als hätte ich Jehova das Lösegeld vor die Füße geworfen. Jetzt jedoch, wo ich ausführlich über dieses Geschenk nachdachte, tat sich endlich etwas. Und ich spürte langsam Jehovas Liebe. Haben wir vielleicht auch schon mal so gedacht? Und wie gesagt, bei Vicky war das sogar noch 15 Jahre nach der Taufe der Fall. Was sehen wir daraus? Gleich wie wir über uns selbst denken, Jehova sieht unser Herz. Und er verurteilt uns nicht aufgrund unserer Gefühle. Wir haben allen Grund, Jehova zu lieben und seinen Namen zu heiligen. Wir haben wirklich allen Grund, dankbar zu sein. Deshalb, wir wollen alles für Jehova geben, nichts für die Welt. Wir wollen jede Minute für Jehova leben, keine Minute für die Welt. Die ganze Kraft Jehova geben, keine Kraft der Welt. Jehova möchte, dass wir ihm aus Liebe dienen und das auch in Prüfungen. Das könnte man in etwa damit vergleichen. Sagen wir mal, da ist ein reicher Mann und er ist wirklich sehr reich. Und was ist bei ihm auch der Fall? Er ist ledig und er will heiraten. So, was ist in diesem Fall natürlich auch der Fall? Ja, es gibt viele Interessentinnen. So, aber welche Frage schießt ihm jetzt natürlich durch den Kopf? Naja, er fragt sich, wollen die wirklich mich heiraten? Lieben sie mich oder wollen sie mich nur wegen des Geldes heiraten? Ja, wie kriegt er das jetzt raus, ob das echte Liebe ist oder nur wegen dem Geld? Also in seinem Fall, er macht das so, er tut einfach so, als wäre er jetzt plötzlich durch irgendetwas völlig arm geworden, völlig mittellos. Und das mag für diese Interessentinnen eine Prüfung sein. Und da ist jetzt die Schwachstelle bei diesem Vergleich. Das macht Jehova natürlich nicht so. Er bringt keine Prüfungen über uns. Aber dennoch, auch in Prüfungen oder gerade in Prüfungen, kann er eben auch unsere Liebe zu ihm erkennen. Wie bei Hiob. Jehova möchte, dass wir ihm aus Liebe dienen, nicht nur wegen der Vorteile, die es für uns hat, ein Zeuge Jehovas zu sein. Auf dem Höhepunkt der Feindschaft der Schlange und der Organisation Jehovas, auf dem Höhepunkt der Feindschaft zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau, wie in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 vorhergesagt, wird unsere Liebe zum Namen Jehovas auf die Probe gestellt werden. Wird unsere Liebe stark genug sein? Bestimmt, wenn wir weiterhin seinen Namen heiligen. Jehova sichert uns nämlich Großartiges zu. Und noch ein Text zum Abschluss, Psalm 91, Vers 14. Psalm 91, Vers 14. Weil er seine Zuneigung auf mich gerichtet hat, werde ich auch für sein Entrinnen sorgen. Ich werde ihn beschützen, weil er meinen Namen kennengelernt hat. Jehova möchte uns wirklich helfen. Wer bei Jehova Zuflucht sucht und seinen Namen liebt, der wird niemals enttäuscht werden.